Gesegneten Sabbat. Ich freue mich, dass ich nach einer Weile wieder hier sein darf. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es her ist, aber ich glaube ein gutes halbes Jahr oder ein bisschen mehr dürfte es her sein. Es wurde wieder Zeit. Und ich habe ein Thema mitgebracht. Ich glaube, dass dieses Thema direkt vor der Haustür steht. Nicht nur, dass es wichtig ist und dass es kommen wird, sondern dass es direkt vor der Tür steht, dass das Nächste sein wird, womit wir konfrontiert werden. Der Titel der Predigt heißt Endspurt, der letzte Kampf. Es gibt Endzeitpredigten und es gibt Endzeitpredigten. Es gibt eine Form der Endzeitpredigten, die ist biblisch und die liebe ich. Und es gibt eine Form der Endzeitpredigten, die ist nicht biblisch oder nur halb biblisch. Und die halbe Wahrheit ist auch eine Lüge. Was meine ich damit? Wenn wir über Endzeit nachdenken, es gibt viele Endzeitpredigten, da wird Folgendes getan. Da wird uns ein Bild gemalt, ein ziemlich düsteres Bild, denn die Endzeit ist düster. Was die Bibel über die Endzeit sagt, das ist uns, denke ich, klar. In Daniel finden wir es, wir finden es später in der Endzeitrede von Jesus im Neuen Testament, dass es eine Zeit der Trübsal, eine Zeit der Bedrängnis sein wird, wie sie noch nie gewesen ist und auch nie wieder kommen wird. Das heißt, all das, was wir aus der Geschichte kennen und nur die Vorstellung davon schon lässt dich erschaudern, ja, ist nichts im Vergleich zu dem, was kommen wird. Gut, das ist wahr, das ist biblisch. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ich kann euch hier stehen lassen und sagen, so, jetzt guckt mal, dass ihr klarkommt. Das andere ist, Jesus endet hier nicht. Die Bibel endet hier nicht, sondern Gott reicht dir die Hand. Und er sagt, das, was kommen wird, das wird so schlimm sein, wie es noch nie war. Und wir leben in der Endzeit. Laodicea ist die letzte Gemeinde. Ich wüsste nicht, dass nach Laodicea noch eine Gemeinde kommt. Und wenn wir dann noch bedenken, dass seit 1798 bzw. 1844 tatsächlich die finale Endzeit angebrochen ist und wir eigentlich in der Nachspielzeit leben, weil Jesus hätte gerne oder wäre gerne wiedergekommen, sagt uns Ellen White, um 1900 herum, ganz grob. Und jetzt leben wir in der Nachspielzeit, das heißt, es kann jeden Tag beendet werden, ihr Lieben. Die Ereignisse, die werden so schnell kommen. Manchmal haben wir so Vorstellungen im Kopf. Wir wissen, was noch alles kommen muss. Wir wissen das Sonntagsgesetz. Wir wissen der Spätregen, die Erweckung. Wir wissen der laute Ruf. Wir wissen, dass bestimmte Ereignisse, die Sichtung und so weiter, noch bevorstehen. Aber wisst ihr, wie schnell das gehen kann? Im Zuge dessen, dass Ellen White sagt, die letzten Ereignisse werden sich überschlagen, ihr Lieben, kann das alles binnen. So schnell können wir gar nicht schauen. Wir können die Ereignisse gar nicht mehr richtig einordnen, weil sie sich überschlagen und ehe wir uns versehen, ist Jesus da. Was tust du, wenn Jesus wiederkommt und bist nicht vorbereitet? Das ist die größte Tragödie, die im Leben eines Menschen passieren kann. Erst recht im Leben eines Menschen, der Jahre oder Jahrzehnte lang in einer Gemeinde war und für Gott gelebt hat, Gott gedient hat, um am Ende Gott den Rücken zu kehren, wenn es darauf ankommt. Ihr Lieben, das können wir uns nicht erlauben. Das können wir uns nicht leisten. Jetzt ist die Zeit der Vorbereitung. Und wir leben in einer Zeit, wo wir sehen, was in dieser Welt passiert. Genau das, was ihr in Jesaja 25 lest. Was tun die Menschen? Und was sagt Jesaja darüber, beziehungsweise Gott? Wehe denen, die was tun? Die das Gute böse nennen und das Böse gut nennen. Die Süßes sauer nennen und Saures süß und. All diese Dinge und er erlebt sie gerade in dieser Welt. Wie das Böse plötzlich gut genannt wird, die bösen Dinge, die Sünde und das, was gut ist, wird als böse abgestempelt. Und ihr Lieben, der Kampf hat begonnen. Und die Menschen, man sieht da draußen, sind die Menschen schon, sie quälen sich mit dieser, ich habe zum Beispiel mit Lehrern gesprochen aus Schulen. Nicht adventistische Schulen, nicht adventistische Lehrer. Lehrer, die mir gesagt haben, ich kann das nicht mehr mittragen. Den Lehrplan oder den Bildungsplan, die Dinge, die gerade verabschiedet werden in den Ministerien, ja, ich kann das nicht mehr mittragen. Das sind normale weltliche Leute, die sagen, das geht doch nicht. Das sind Dinge drin, was hat das mit Erziehung und Bildung und so weiter zu tun? Und zu Recht. Und die Kindergärten. Wir brauchen uns überhaupt keine Gedanken darüber machen, was da gerade alles läuft. Und wir wissen, die satanische Agenda prescht so richtig durch gerade. Jetzt sind wir am Zug. Hat Gott noch ein Volk, das nach Offenbarung 18, Vers 1 den Glanz seiner Herrlichkeit in dieser Welt repräsentiert oder nicht? Und ihr Lieben, ich bin nicht nur sicher, ich bin vollkommen überzeugt davon, Gott hat ein Volk und das ist deutlich größer, als wir denken. Gestern Abend haben wir in der Andacht gerade gelesen, wie Gott die Menschen aus Babylon herausrufen. Sein, interessant ist, wie Ellen White das beschreibt. Sie verwendet nicht den Begriff, er ruft die Menschen aus Babylon raus, so wie ich es gerade gesagt habe. Sie verwendet ganz bewusst den Begriff, er ruft seine Kinder. Das ist was anderes. Gott hat Kinder überall und er wird sie herausrufen. Und diese Kinder merken, dass gerade irgendwas gewaltig falsch läuft, aber viele können es noch nicht richtig einordnen. Aber ihr Lieben, schätzen wir eigentlich dieses Privileg, dass wir die Dinge einordnen können? Es liegen düstere Zeiten vor uns, so wie 1939. Der englische König George VI. Stellt sich zu Beginn des Zweiten Weltkriegs vor das englische Parlament und hält noch einmal eine Rede für sein Volk, eine Ermutigungsrede. Und in dieser Rede erwähnt er Folgendes. Er sagt, ich sagte zu einem Engel, der an der Pforte stand, gib mir ein Licht, damit ich sicheren Fußes der Ungewissheit entgegengehen kann. Interessant. Schaut euch mal nur diesen Satz an. Ein sehr kluger König. Also er geht tatsächlich auf die tiefsten Bedürfnisse des Volkes jetzt ein. Nämlich, wenn eine Zeit, wenn sich, wir wissen, 1939, der Zweite Weltkrieg begann, finstere Wolken breiteten sich über Europa aus. Und die Menschen, wenn eine Zeit der Finsternis, der Ungewissheit kommt, sehen sie sich gerne nach Gewissheit, nach irgendetwas, woran man sich festhalten kann und nicht, was wird morgen sein? Wird unser Haus morgen noch stehen? Werde ich morgen noch leben? Was wird übermorgen sein? Nichts mehr. Die Leute wissen nichts mehr. Und hier geht er genau auf dieses Grundbedürfnis ein und sagt, ich sagte zu einem Engel, der an der Pforte stand, gib mir ein Licht, damit ich sicheren Fußes der Ungewissheit entgegengehen kann. Das ist das, was wir wollen. Wir brauchen etwas, eine Sicherheit, damit wir in der Ungewissheit einen Kurs haben, etwas Lineares, woran wir uns festhalten. Aber der Engel antwortete, geh nur hin in die Dunkelheit und lege deine Hand in die Hand Gottes. Das ist besser als ein Licht und sicherer als jeder bekannte Weg. Wisst ihr, was uns hier eigentlich deutlich gemacht wird? Das, was wir als Sicherheit empfinden, ich brauche was, an was ich mich festhalte, vergiss das. Wenn die Zeit der Trübsal kommt, wir stehen kurz davor, diese Zeit steht vor der Tür. Ihr Lieben, dann brauchen wir nur noch eins. Und in Jesaja 41 haben wir den Schlüsselvers für heute, Jesaja 41. Jesaja 41, Vers 13. Und da lesen wir Folgendes. Denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und sage dir, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Das ist das, was wir in einer Zeit wie dieser brauchen, ihr Lieben. Eine Gewissheit, die über alles hinausgeht, über jeden bekannten Weg oder alle Sicherheiten, die du bisher gehabt hast. Du wirst jetzt einen Weg, du wirst jetzt etwas brauchen, was dir wirklich Sicherheit gibt. Und all das, ihr Lieben, was in dieser Welt als Standard zählte oder als eine Sicherheit galt, was gestern noch sicher war, ist heute Staub. Was heute noch sicher ist, woran Menschen sich festhalten, ist morgen Staub. Die Welt wandelt sich von Tag zu Tag. Und das ist kein Zufall, ihr Lieben. Das ist die Strategie des Feindes. Die Menschen werden verwirrt, die Menschen werden in seine Sklaverei hineingetrieben. Freiheit gibt es dort nicht. Egal, wie schön es auch klingen mag. Und die Esoterik ist ein Bereich, stellt euch vor, all die Menschen, die heute in der Esoterik gefangen sind, Die meisten von ihnen gehen ja nicht hin, weil sie sich von Satan binden lassen wollen. Satan steht ja nicht da und sagt, kommt alle her, ich habe einen schönen Kerker für euch. Nein, Satan propagiert Freiheit, Satan propagiert Glück und. Und stellt euch vor, all diese Menschen, die das gesucht haben und jetzt plötzlich, irgendwann mal, früher oder später, wachen die Leute auf aus diesem Loch und sie merken, was es ihnen gebracht hat. Den Verlust des halben Vermögens und Schaden an der Seele. Stell dir vor, all diese Menschen wären auf der richtigen Seite. Als sie gesucht haben, hätten sie den Richtigen getroffen, der ihnen den richtigen Weg zeigt. Und sie hätten wahres Glück und wahren Frieden erlebt, ohne dass ihr Vermögen weg ist. Eine schöne Vorstellung. Und dennoch wissen wir, dass Gott die aufrichtigen Suchenden herausrufen wird, ihr Lieben. Aber es braucht auch ein Volk, das sie empfangen kann. Ein Volk, das um den Wert Jesu weiß. Und hier in diesem Text, da habe ich mir immer so eine Szene vorgestellt. In diesem Text, den wir gerade gelesen haben, Jesaja 41, Vers 13, sagt uns die Schrift, denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und sage dir, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Frage, wer von euch hat schon mal eine Nachtwanderung mitgemacht? Ja, einige. Das gibt es ja heute immer noch bei den Pfadfindern. Und eine Nachtwanderung ist etwas sehr Interessantes. Habe ich auch schon einige Male hinter mir gehabt. Ja, erst kürzlich, ist gar nicht so lange her jetzt, dieses Jahr wieder mit Kindern. Ist eine sehr interessante Erfahrung, weil die Kinder, die sind so richtig aufgeregt. So. Also alles ist dunkel, du hast eine Taschenlampe und nicht im Ort, ja, wo Beleuchtung ist, sondern außerhalb des Ortes. Das ist immer sehr aufregend. Ja. Aber interessant ist eine Sache. Stell dir Folgendes vor. Ein Kind läuft mitten durch den Wald, mitten in der Nacht. Kein Licht, nichts. Und es hält die Hand des Vaters. Und es läuft ganz stolz, weil der Vater ist dabei. Der Vater, der weiß, der kennt den Weg. Der Vater, der weiß Bescheid. Der Vater, der ist da. Das ist das Wichtigste fürs Kind. Was glaubst du, wie würde das Kind, sagen wir mal, das Kind ist 5 Jahre alt, wie würde das Kind reagieren, wenn der Vater plötzlich die Hand zurückzieht und sich irgendwo versteckt oder schnell weggeht kurz? Stockdunkel. Wie würde das Kind reagieren? Ganz klar, es würde Angst bekommen. Es würde nach dem Papa rufen, es würde fragen. Plötzlich steht es ganz allein da und ist irritiert, verwirrt, verirrt. Ja, es weiß nicht weiter. Eine ganz normale Reaktion. Und ich sehe in diesem Bild, ihr Lieben, in diesem Endzeitbild, sehe ich genau das. Es wird finster in dieser Welt. Es wird so dunkel, so eine Trübsal kommen, wie sie noch nie da war. Das Entscheidende ist nur eins, ob ich die Hand des Vaters habe oder nicht. Das wird den ganzen Unterschied ausmachen. Christus führt uns durch die Endzeit zum Ziel. Ohne Christus werden wir in der Endzeit stecken bleiben. Und ihr Lieben, wie ich vorher schon sagte, es gibt nichts Tragischeres, gerade im Leben eines gläubigen Christen, Adventisten, als dass man nach 50, 60, 70, 80 Jahren Gemeindezugehörigkeit feststellen muss, dass man Gott nicht kennt und im entscheidenden Moment Gott den Rücken kehrt. Alles umsonst. Die Bibel hat Geschichten. Geschichten, die nicht da sind, um uns zu unterhalten oder um uns den Tag zu versüßen, weil sie ein Happy End haben oder, sondern sie sind in erster Linie dazu da, um uns etwas zu zeigen. Jede Geschichte, und wisst ihr, was ich so schön finde an der Heiligen Schrift, das ist unglaublich. Da ist kein Wort zu wenig und kein Wort zu viel drin. Gott hat genau für die richtige Dosis gesorgt. Das, was da drin ist das, was du und ich wissen müssen. Nicht mehr und nicht weniger. Und hier sind Geschichten drin, wo ich mich manchmal gefragt habe, Herr, was möchtest du mir jetzt sagen damit? Und es ist keine Geschichte ohne Botschaft drin. Keine Geschichte ist um der Geschichte selbst willen drin, damit eine Geschichte aufgezeichnet wurde halt. Nein, eine Geschichte ist immer drin, weil sie eine Botschaft hat. Und ich möchte heute mit euch kurz über eine Geschichte drüber fliegen, die uns allen sehr gut bekannt ist, die als Adventisten aufgewachsen sind, ja, im adventistischen Haushalt kennen es von der Wiege schon. Und die anderen kennen sie aber sicherlich auch. Und zwar finden wir sie in 1. Samuel, Kapitel 17. David und Goliath. Ich glaube, eine der bekanntesten Geschichten in der Bibel. Eine Geschichte, die von Kindern extrem geliebt wird. Eine Geschichte, die wir sicherlich schon oft gehört haben. Aber ich möchte diese Geschichte mal aus einer Perspektive beleuchten, die uns persönlich hilft. Wir nennen es Typologie. Die Geschichten in der Bibel sind Typologien auf uns heute. Denn das, was dort geschieht, wird sich wiederholen. Sagt nicht der weise Salomo, dass es nichts Neues unter der Sonne gibt. Also es wird sich alles wiederholen. Die Strategien des Teufels sind immer gleich. Die Prinzipien, die er anwendet, sind immer gleich. Nur, dass wir in einer anderen Zeit leben, bedeutet, er verwendet andere Mittel, die ihm zur Verfügung stehen. Aber die Prinzipien dahinter haben sich nicht geändert, ihr Lieben. Und hier in dieser Geschichte, um also einen kurzen Überblick zu geben, Israel wird einmal wieder von den Philistern angegriffen. Die Philister, ein starkes, gefürchtetes Heer. Diesmal kommen die mit einem Riesen. Ich weiß nicht, einer der größten unter euch ist der Rainer. 1,95 so? Ja, hätte ich jetzt auch geschätzt. Ja, wenn du noch einen Meter drauflegst, bist du bei Goliath. Tatsächlich, die Bibel sagt uns, Goliath war knapp 3 Meter um die 2,88, 2,90, wenn man das so umrechnet in den Ellenmaßen, die wir heute haben. Das ist gewaltig. Das ist gewaltig. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und so ein Riese steht dort und er verhöhnt das Heer der Israeliten. Jetzt wird es interessant. Die Israeliten hatten auch Soldaten. Und sie hatten auch einen König. Und dieser König namens Saul, von dem sagt die Bibel, das war kein Schwächling, der irgendwie so abseits und keine Ahnung vom Leben und vom Kämpfen hatte. Nein, ganz im Gegenteil, er war ein tapferer Krieger. Denn Saul, sagt die Bibel, war ein Kopf größer wie die durchschnittliche Bevölkerung. Das heißt, Saul war auch schon ein Großer und der hatte auch eine Riesenrüstung, das wissen wir. Aber interessant ist, was Saul tut. Saul setzt sich in sein Zelt, umgeben von seinen Leibwachen, und sagt zu seinen Soldaten, geht mal alle schön an die Front. Und dann taucht dieser Knabe auf, namens David. Frage, kannte David Gott oder nicht? Er kannte ihn. Die Bibel zeigt uns, dass er vorher schon Erfahrungen mit Gott gemacht hat, als Hirte. Und zwar keine 0815 Geschichten, sondern das sind wirklich Kernerfahrungen, die er mit Gott gemacht hat. Und er kannte Gott und er wusste, wer Gott ist. Und dieser David kommt und wir wollen da mal in Vers 32 mal kurz einsteigen. Da lesen wir Folgendes. David kommt zum Goliath, zum Saul und sagt, niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen. Einmal kurz bis hierher. Merkt ihr, was interessant ist? Wenn Gott auftaucht, das Erste ist, was er in deiner Situation tut. Er sieht ja, dass das Heer der Israeliten, dass die ganze Mannschaft dort, dass Saul, alle Todesangst haben, weil der Goliath, wenn der brüllt, bebt die Erde. Und er sieht, dass sie alle Angst haben. Das Erste, was Gott tut, er sagt durch David, niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen. Ihr Lieben, habt ihr etwas festgestellt in den letzten 5 Jahren? Die Autoritäten dieser Welt haben gebrüllt und die Menschen haben den Mut sinken lassen. Was unterm Strich übrig bleibt, ist Folgendes. Dass wenn wir uns den Autoritäten dieser Welt beugen, bezeugen wir damit, dass unser Gott ein Schwächling ist. Das bleibt unterm Strich übrig. Ist das so? Müsst ihr euch mal Folgendes vorstellen. In diesem großen Kampf, der jetzt seinen Höhepunkt erreichen wird, in diesem großen Kampf hat Satan schon verloren. Er ist ein besiegter Gegner. Er brüllt aus allen Kräften, aber er ist besiegt. Und der ihn besiegt hat, der hat alle Macht. Und wir gehören diesem Gott. Und dann brüllt Satan und wir unterstellen uns ihm. Was ist los, ihr Lieben? Wir können uns das kein zweites Mal mehr leisten. Das war ein Testlauf. Es wird wiederkommen. Dann wird der Goliath wieder brüllen. Und alle Menschen werden sich beugen vor Goliath. Das Problem ist Folgendes. Es gibt Entscheidungen im Leben, oder sogenannte Points of No Return oder den Point of No Return. Wenn der Point erreicht ist, dann haben wir ein ernstes Problem. Das heißt, auch wenn es uns nachher leid tut oder egal was danach ist, wenn dieser Punkt erreicht oder überschritten ist, dann ist es für immer vorbei. Wir können es uns nicht leisten, hier zu versagen. Wir sind ein Volk, das Gott herausgerufen hat aus dieser Welt, nicht weil wir besser sind wie die anderen, aber weil Gott etwas vorhat, etwas Besseres als mit dieser Welt, mit seinem Volk. Und er will der Welt durch sein Volk zeigen, dass Gott der Bessere ist, definitiv. Nur ist es so, dass Satan die Welt verblendet hat und dass die meisten Menschen denken, auf der anderen Seite ist es besser. Spätestens, wenn sie aufwachen, viele wachen auf, wenn es zu spät ist und merken, es ist nicht besser dort. Ganz im Gegenteil. Und ihr Lieben, hier an dieser Stelle kommt das Erste, was Gott tut, ist das Erste, wenn du irgendwo in einer brenzligen Situation bist, so wie jetzt die Israeliten, sagt er, niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen. Und dann geht es weiter und hier sagt David, dein Knecht, also er meint sich, wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Okay, jetzt haben wir mal den wichtigsten Step. Und wenn Gott sagt, niemand soll Angst haben, niemand soll den Mut sinken lassen, dann meint er das auch so. Das ist nicht wie ein Freund, wenn du Prüfungsangst hast und irgendein Freund klopft dir auf die Schulter und sagt, hab keine Angst, wird schon. Nein, das ist nicht das. Der Freund hat keine Ahnung, was dich erwartet. Der hat das vielleicht noch nie durchgemacht, der kann sich das nicht vorstellen. Gott weiß alles. Und wenn Gott dir auf die Schultern klopft, dann ist das nicht, hab keine Angst, wird schon werden. Wenn Gott sagt, du sollst den Mut nicht sinken lassen, fürchte dich nicht, dann meint er das auch so, wie er es gesagt hat. Du brauchst keine Angst haben. Ich stehe neben dir. Und wenn Gott hinter dir steht, sagt Paulus, kann die ganze Welt vor dir stehen. Das juckt Gott überhaupt nicht, nicht im geringsten. Und an dieser Stelle springen wir mal rüber. Hier ist so die Ansage, die jetzt so eine Kernansage, die Gott durch David an das Volk Israel macht, durch den Vertreter Saul. Und jetzt geht es weiter in Vers 43. Da möchte ich mit euch wieder ein paar Verse lesen. Und der Philister sprach zu David, als sie jetzt gegenüberstehen, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Und der Philister sprach zu David, komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du, Goliath, verhöhnt hast. Das ist so unglaublich, was David eigentlich hier klar macht. Er macht was er damit mit diesem Satz dem Goliath deutlich macht, ist, Goliath, du bist definitiv einen Schritt zu weit gegangen. Denn er sagt nicht, Goliath, du legst dich mit dem Falschen an, Goliath, schau dir mal das Heer der Israeliten an, wir haben einen wunderbaren Gott oder ich kann sehr gut kämpfen, nichts dergleichen. Er sagt ihm hier in diesem Vers, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, ganz wichtig, der wahre Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Heerscharen des Gottes, deren Schlachtreihen du, Goliath, gerade verhöhnt hast. Das heißt, Goliath, du hast einen kapitalen Fehler gemacht. Du hast dich mit dem Falschen angelegt, nicht mit mir. Ich komme nicht aus mir heraus, ich komme im Namen dessen, den du verhöhnt hast. Und das ist jetzt dein Todesurteil. Er macht ihm klar, du hast dich mit dem Falschen angelegt. Und jetzt wird es interessant, ihr Lieben. Es wartet kein Kampf auf die beiden. Und das bitte, wenn ihr heute alles vergesst von der Predigt, nehmt das jetzt mit, was jetzt kommt. In Vers 47 spricht David zu den Philistern. Und schaut mal her. Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß errettet, denn der Kampf ist die Sache des Herrn. Und er wird euch in unsere Hand geben. Er spricht gerade zu dem großen Heer der Philister und sagt, damit allen klar ist, dass Gott nicht mit Speer und Schwert kämpft, sondern der Kampf den ihr jetzt gerade führen wollt gegen uns, ist gar nicht unser Kampf. Der Kampf ist die Sache des Herrn. Ich weiß nicht, wie euch das begegnet, so wenn ihr sowas lest, wenn Gott sagt, es ist nicht dein Problem, es ist nicht dein Kampf, es ist meiner. Wie oft erleben wir, wenn Mose angefeindet wird, wenn Aaron angefeindet wurde, wo Samuel angefeindet wurde und die Israeliten sagten zu ihm, wir wollen auch einen König, wie die Länder um uns herum, die Heiden und so weiter. Und immer wieder erlebt ihr das gleiche Prinzip dahinter. Was sagen sie? Sie sind erstmal ein bisschen erschüttert und verstehen die Welt nicht mehr, aber Gott sagt dann zu Mose oder zu Aaron oder zu Samuel, sie haben nicht dich verworfen. Alles gut. Bleib ruhig. Sie haben mich verworfen. Und ihr Lieben, wir müssen uns eins, wenn wir uns dieser Sache bewusst sind, dann schließt sich der Kreis und wir werden mit Mut und Kraft in die Zeit, die vor uns liegt, hineingehen. Als Saulus auf dem Weg nach Damaskus ist, um Christen zu verfolgen und sie auszurotten, begegnet er Jesus. Und interessant ist, dass Jesus etwas sagt. Wer weiß, wie lautet der Satz, den Jesus sagte? Okay. Saul, was verfolgst du mich? Aber Saul hat doch gar nicht Jesus verfolgt. Er hat doch die Gemeinde verfolgt. Er hat irgendwelche Anhänger Jesu verfolgt. Warum sagt Jesus zum Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Und ihr Lieben, ich glaube, das liegt auf der Hand. Und wir wissen auch, dass Gott sagt, dass die Gemeinde sein Augapfel ist. Gott identifiziert sich mit seinem Volk. Das heißt, der sein Volk antastet, tastet Gott an. Und der hat ein Problem, nicht mit dir und mit mir, der hat ein Problem mit dem, der hinter uns steht. Diese Welt tastet gerade Gott an. Die Autoritäten dieser Welt, die versuchen so weit wie möglich, sie aus dem Fenster rauszulehnen. Sie machen ihre Tests, sie schauen, wie weit können sie, wo müssen sie stillhalten, was gelingt ihnen nicht. Letztendlich entscheidet Gott, was für Pläne ihnen gelingen werden und welche nicht. Und am Ende, ihr Lieben, egal wie gut sie sich vorbereitet haben, egal wie viel sie investiert haben, egal wie viele Jahrzehnte sie darauf gewartet oder Jahrhunderte darauf gewartet haben, sie werden den Kampf verlieren. Das ist sicher. Und das Volk Gottes wird als Sieger dastehen. Warum? Nicht, weil wir etwas können, sondern weil sie sich mit dem Falschen angelegt haben. Wenn Christus sich mit seiner Gemeinde identifiziert und du zu seiner Gemeinde gehörst, dann ist der Kampf Gottes. Und so wie David hier sagt, denn der Kampf ist die Sache des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn wir das wissen, ihr Lieben, glaubt mir, mehr brauchen wir nicht zu wissen. Das ist da. Christus hat alles getan. Er hat alles getan am Kreuz und viele denken heute, ja, jetzt ist er im Himmel, jetzt geht es ihm gut und wir leiden. Weißt du was? Christus arbeitet heute noch. Er arbeitet heute noch im Allerheiligsten. Und er tut schwere Arbeit. Er kämpft, er bittet für dich. Er ringt um deine Seele. Und du denkst, Christus ist jetzt schön im Himmel und ihm geht's. Er ringt um deine Seele. Und er möchte nicht, dass du verloren gehst. Christus hat keine Angst vor den Autoritäten dieser Welt. Christus hat Angst, dass du Angst hast vor denen. Und dich dann denen unterwirfst. Das ist nicht die Botschaft der Bibel, ihr Lieben. Wir haben jetzt eine Botschaft, eine klare Botschaft an die Menschheit zu richten. Und diese Botschaft ist eine andere. Beugt euch nicht dem Feind, der die Menschen alle in einen Sack packen will und zuschnürt. Denn es wird Zeit, dass die Menschheit jetzt in dieser finalen Phase eine Entscheidung trifft. Und Christus hat alles dafür vorbereitet. Eines Tages in einer Familie, Ende des 14. Jahrhunderts, eine Familie, wo die Mutter in einem Zeitraum von 24 Jahren 18 Kinder zur Welt gebracht hatte. Und diese Kinder müssen versorgt werden. So arbeitete also die Familie schwer und damals in der Zeit war es natürlich klar, da muss jeder mithelfen, damit es funktioniert. Bei 18 Kindern sowieso. Und unter diesen 18 Kindern waren zwei Brüder. Diese zwei Brüder haben ein gleiches Interesse geteilt. Sie liebten die Kunst. Einer der Brüder hieß Albert und der andere hieß Albrecht. Und die Familie hieß Dürer. Diese zwei Brüder sprachen miteinander und hegten ihren Traum, Kunst und das Ganze zu studieren und zu lernen, weil sie das so liebten. Aber sie wussten, sie können das nicht tun. Der Vater wird ihnen dieses Studium, diese Schule nicht bezahlen können. Und sie überlegten, was können sie tun? Und sie trafen eine Übereinkunft und sagten, Folgendes machen wir. Einer von uns geht jetzt 4 Jahre auf die Schule. Der andere wird extra eine Arbeitsstelle suchen, für ihn arbeiten und ihm die Schule bezahlen. Und wenn es vorbei ist, umgekehrt, wird der andere arbeiten und der andere die Schule machen. Deal, guter Deal. Wer fängt an? Das Los entschied. Zuerst ging Albrecht und er kam nach Nürnberg auf die Schule. Nach diesen 4 Jahren erfolgreich, er war ein sehr begabter, talentierter Mann, kam er zurück zur Familie. Und sie saßen alle bei Tisch und sie feierten seine Rückkehr, seinen Erfolg. Und er war schon, wenn ich mich recht erinnere, hatte er sogar schon Angebote zur Anstellung, weil er wirklich sehr begabt war. Und dann hielt er eine Rede an dieser schönen Tafel, wo die ganze Familie saß. Und dann sagte er, und ich möchte ganz besonders meinem Bruder Albert danken, der 4 Jahre lang keine Mühen gescheut hat, Tag für Tag harte Knochenarbeit zu leisten, damit ich das erreichen kann. Und sagt er vor der ganzen Familie, Albert, jetzt bist du dran, jetzt darfst du gehen. Der Albert steht auf von seinem Stuhl und sagt, Albrecht, ich war 4 Jahre im Bergwerk. Alle meine Finger waren schon gebrochen. Ich kann nicht mal mehr ein Glas halten. Wie soll ich da noch einen Stift halten können? Mit Tränen drehte sich Albrecht um und ging. Später entstand ein Kunststück. Ich glaube, es war im Original war es ein Kupferstich, das, was wir heute als die betenden Hände von Albrecht Dürer kennen, zu Ehren seines Bruders. Und es sind in Wirklichkeit keine betenden, sondern es sind arbeitende Hände. Und wenn ihr diese Hände anschaut, seht ihr, das sind Arbeiterhände, keine Bürohände. Und zu Ehren seines Bruders entwarf er dieses Kunstwerk für ihn. Und ihr Lieben, wenn ich da so daran denke, an unseren Erlöser, das waren auch Arbeiterhände. Tag für Tag stand er morgens früh auf und ging hinaus, um den Menschen zu dienen. Und da, wo Not war, hielt er an. Er ging nicht vorbei. Ach, wird schon wieder werden. Er konnte nicht. Wo Not war, hielt er an und half. Wie oft streckte er seine segnenden Hände aus und heilte Menschen, befreite sie von Dämonen, gab ihnen das, auf was die Menschen schon so lange, ihr ganzes Leben lang gewartet haben. Wie oft streckte er seine liebevollen Hände aus, bis sie eines Tages nicht mehr ausgestreckt werden konnten, weil sie hingen am Kreuz und bluteten. Und ihr Lieben, dieser Erlöser hat alles vorbereitet. Er hat nicht nur 4 Jahre im Bergwerk für dich gearbeitet, damit du es einmal gut hast. Er hat noch viel mehr getan, um ein Vielfaches. Wir werden das, sagt Ellen White, werden wir in der ganzen Ewigkeit nie richtig verstehen können. Das wird Gegenstand unseres Studiums sein, die Liebe Gottes, die Liebe Jesu, bis in alle Ewigkeit. Und das sind mehr als 4 Jahre harte Bergwerkarbeit. Ihr Lieben, wisst ihr, was mich an David so fasziniert? David als Typus für Jesus. Er steht vor Goliath. Und ich glaube diese Szene, also ich denke mal, wenn einer von uns in dieser Rolle wäre, jetzt, in diesem Moment, da steht einer vor dir, bis an die Zähne bewaffnet, 3 Meter groß. Und er droht dir, er wird dich gleich zermalmen. Ich weiß nicht, wie wir damit umgehen würden. Dem David war es völlig egal, was für eine Macht und wie stark der Goliath war. Es war ihm völlig egal. Er wusste, wie stark Gott ist. Und das macht den Unterschied. Wenn wir das jetzt nicht begreifen, ihr Lieben, und es in uns übergeht, sich in uns manifestiert, dass wir wissen, was für einen Gott wir haben, dann werden wir Angst haben vor den Goliaths, die vor uns auftürmen werden. In 2. Mose 17, als die Israeliten aus Ägypten herauskommen, begegnet uns eine Szene. Die Amalekiter stehen plötzlich vor ihnen und wollen gegen sie kämpfen. Sie wollen sie vernichten, sie wollen sie aufhalten. In diesem Kampf steht Mose da und geht durch die Reihen und sucht sich zwei Männer aus. Seinen Bruder, den Aaron, und den Hur. Bevor er mit diesen beiden Männern auf den Berg hinter ihm hochgeht, sagt er noch zu Josua: Josua, sammle Männer zum Kampf gegen die Amalekiter. Und Josua gehorcht dem Befehl und er sammelt die Männer. Und Mose geht. Er geht auf diesen Berg und sieht von oben ins Tal hinab, wo dieser Kampf stattfindet. Und jetzt kommt etwas, ihr Lieben, auch typologisch unglaublich wertvoll für uns heute. Wie ihr wisst, damals war es üblich, dass man so betete, die Hände so emporstreckte. Und wer weiß, wie alt Mose damals war? Er war mindestens 80, nach dem biblischen Bericht. Mindestens 80. Ein Mann mit 80 Jahren. Vielleicht denkst du, wenn du so die Hände so emporstreckst, so, ja, ist ja kein Problem. Also wer es 20 Minuten schafft, der ist echt super. Ein 80-Jähriger, wenn der 5 Minuten oder 10 Minuten schafft, das ist schon gigantisch. Das ist nichts. Meistens die ersten Sekunden macht man sich gar keine Gedanken darüber, aber nach ein paar Minuten merkt man es. Und er steht dort und betet. Und die Kraft schwindet und die Hände fallen runter. Und ihr könnt das beobachten, ihr Lieben. Das passiert im Sekundentakt. Er hat das Schlachtfeld im Blick. Und die Bibel sagt, in dem Moment, wo er die Hände sinken ließ, gingen die Amalekiter über die Israeliten. In dem Moment. Und wenn er sie wieder erhob, in dem Moment wechselte es. Warum nahm er Aaron und Hur mit? Dass sie ihn unterstützten. Und wenn du heute müde geworden bist, manchmal im Gebet, so wie Mose, er konnte nicht mehr, aus physischen Gründen nicht mehr. Wir kennen alle Menschen, liebe Geschwister, Freunde, die wir um Hilfe bitten können. Bete für mich, hilf mir im Gebet. Ich bin gerade stark angefochten oder ich habe diesen oder jenen Kampf oder ich brauche jetzt Gottes Unterstützung ganz besonders. Ihr Lieben, wir brauchen einander im Gebet. Und Mose brauchte die Unterstützung, damit dieser Kampf gewonnen werden kann. Aber jetzt kommt der eigentliche Schlüssel. Wodurch wurde Israel siegreich? Als Mose und als Aaron und Hur ihm die Hände hielten und er betete mit aller Kraft zu Gott. Und Israel ging über die Amalekiter und säbelte sie nieder wie Staub. Was wird am Ende der Zeit noch entscheidend sein? Deine Verbindung zu Gott. Ohne Gebet, ihr Lieben. Das wichtigste Zimmer in deinem Haus ist das Sprechzimmer Gottes. Da müssen wir viel Zeit verbringen. Und dort werden die größten Schlachten und die gewaltigsten Siege errungen. Nicht durch unseren Intellekt oder durch unsere Fähigkeiten oder den Einfluss oder was auch immer wir haben. Die größten Schlachten und die größten Siege werden in deinem Sprechzimmer Gottes zu Hause geschlagen und gewonnen. Und dafür müssen wir uns Zeit nehmen. Wir können es uns nicht mehr leisten, zu spielen in der Zeit, in der wir heute leben. Und ihr Lieben, Christus hat alles vorbereitet, wie ich vorher gesagt habe. Er hat all, damit wir kommen können. Was sagt er zu Jerusalem, zu den Seinen? Und diese Worte möchte ich nie über mich oder über euch hören. Wie oft habe ich euch versammeln wollen, sagt er. Wie oft. Er hatte alles für sie getan und hat sie eingeladen, aber ihr habt nicht gewollt. Und sie sind unter den Schwerten der Römer umgekommen. Jerusalem wurde vernichtet, 70 nach Christus. Und es war ein Blutgemetzel, wie es sondersgleichen. So etwas gab es davor nicht. Wie oft, sagt Jesus. Und das Geheimnis, ihr Lieben, liegt einfach nur in diesem Vertrauen und der Verbindung. Und die Verbindung ist nicht egal, was ich eine Verbindung zu Christus ich habe. An dieser Stelle mal eine Frage. Ich erinnere mich gerne zurück, so gute 25 Jahre, das war Anfang der 90er, da kam so ein bisschen das Internet in Deutschland. Und ich war stolz, ich hatte ein 56K-Modem. Wer kennt das noch? Ich sehe schon, einige lächeln. Ja, ich habe die Einwählgeräusche noch im Ohr. Erstmal ewig, bis er sich einwählt und dann hat er sich eingewählt, nach dem 10. Versuch oder was weiß ich. Und dann gehst du ins Internet auf irgendeine Seite und dann lädt ein Bild. Ja, hättest du eigentlich in Urlaub gehen können, solange das Bild geladen ist. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Und so eine Verbindung, ihr Lieben, zu Gott können wir uns nicht leisten. Wir brauchen Hyper-DSL. Wir brauchen eine Verbindung, ihr Lieben, die sekundengleich antwortet. Wir brauchen eine Verbindung, die fester ist als alles und stärker als alles, was wir uns vorstellen können. Das muss unser Leben werden jetzt in der Endzeit. Dann können die Autoritäten der Welt 20, 100, 1000 Goliaths vor dich hinstellen. Weil dann wirst du sagen für dich, für mich ist nur eins wichtig. Ich weiß, wie stark mein Gott ist. Wie stark die da sind, interessiert mich nicht, weil ich weiß, wie stark er ist. Und das ist es, ihr Lieben, das wird der Schlüssel sein. Dieses Vertrauen, dass er es für dich tun wird. Und ganz egal, was mit uns geschieht, was mich so fasziniert ist, hier an David, das ist für mich ein Paradebeispiel, wie David vor einer Macht steht, die eigentlich, wo er menschlich gesehen, sag mir ehrlich gesagt, menschlich gesehen, wo, wie viel in Prozent ausgedrückt, wie viel Chance hatte David gegen Goliath? Wie viel? Dazu war David auch noch unbewaffnet. Ein Steinschleuder. Null. Aber Gott interessiert die menschliche Chance und die Einschätzungen und die Mächte der Autoritäten und interessiert Gott gar nicht. Gott hat Angst, dass du Angst vor ihnen hast. Das ist das Problem, warum Jesus heute kämpft und er sucht dich und er sucht uns auf seine Seite zu ziehen, dass dieses Band fest wird. Ein für allemal, der Bund mit Christus muss jetzt ein für allemal festgemacht werden. Denn was uns erwartet, ihr Lieben, wir haben die letzten 5 Jahre gesehen. Es war ein bisschen, ja, Spiel, wenn ich es so nennen darf. Aber der Ernst kommt noch. Wir können uns nicht erlauben, in einer ernsten Situation so zu reagieren wie in einem Spiel. Da müssen wir ernst reagieren. Und wisst ihr, es fasziniert mich immer wieder, wenn ich bei Ellen White lese, wie viele Menschen, wie viele Kinder Gott noch in dieser Welt hat. Und wenn der letzte Ruf kommt, wenn sein Volk den Spätregen empfangen hat und in der Kraft des Heiligen Geistes den Ruf an diese Welt hinaus posaunt und die Menschen in Scharen kommen werden, wir werden unseren Augen nicht trauen. Wir werden nicht glauben, was wir sehen. Und es ist wahr, weil Gott hat viele Kinder da draußen und er hat sie vorbereitet. Und wisst ihr, wodurch er sie vorbereitet hat? Durch diejenigen, die heute sagen, nein, auch wenn ich schon 1000 Mal auf Ablehnung gestoßen bin, ich gehe trotzdem und streue den Samen. Denn das ist das, was Jesus uns gesagt hat. Was war das, was Jesus seinen Jüngern sagt am Ende, in Matthäus 28? Das war so der Abschluss, die letzten Worte. Geht hin und taufet sie und lehret sie, alles halten und macht sie Jüngern und so weiter. Wir kennen den Missionsbefehl. Geht und tut, geht. Streut den Samen. Über die Resultate entscheidet nachher Gott. Und die Resultate werden wir im lauten Ruf sehen. Und es lohnt sich allemal, Christus zu verkündigen in dieser Welt, die so demoralisiert ist und die so destabilisiert ist, wo nichts mehr einen Halt hat, gar nichts mehr. Es lohnt sich, diesen Christus, der heute vor jedem Goliath steht und dir die Hand reichen will. Eines Tages ein 15-jähriger Teenager, er war ein sehr, sehr gläubiger Junge, und er liebte Jesus. Das war sein Leben. Also ich bin immer begeistert, wenn ich junge Menschen sehe, deren Leben Jesus ist. Aber echt, also ja, nicht Jesus-Fans, das gibt's auch. Ich rede von echten Beziehungen zu Jesus, wo Menschen wirklich, wo du es in ihrem Leben siehst, die lieben Jesus, junge Menschen. Und dieser 15-Jährige sitzt im Bus und fährt so in der Stadt. Und irgendwas drängte ihn, dass er aufsteht und über Jesus spricht. Und er steht auf und spricht über Jesus im Bus. Und die Menschen winken ab und sagen, hör auf, lass Jesus, das will hier keiner wissen, braucht keiner. Und nach sich 2-3 Minuten waren die Stimmen zu laut und er entschied sich, er setzt sich wieder hin und ist gut, alles okay. Aber es ließ ihn nicht los. Eine halbe Minute später steht er wieder auf und fängt wieder an, über Jesus zu reden und redet und redet. Und die Leute im Bus schreien schon, sagen, wir schmeißen dich jetzt gleich raus, lass uns mit diesem Jesus-Quatsch in Ruhe und alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Und dann steht ein Mann auf, ein paar Reihen weiter hinter ihm, steht auf. Der hatte seinen 6-jährigen Jungen mit, der saß auf seinem Schoß und der Mann steht auf, tut den Jungen zur Seite, wollte gerade hingehen und diesem Jungen endlich mal sagen, jetzt ist Schluss, sonst schmeiße ich dich aus dem fahrenden Bus raus. Und er steht auf und will gerade gehen. Und dann sagt sein Junge zu ihm, Papa, nein, lass ihn. Er ist ein Kind Gottes. In diesem Moment bricht der Mann in Tränen zusammen und weint minutenlang im Bus. Und als er sich wieder gefangen hat, die Leute kamen schon und sagen, was ist los mit ihnen, was ist passiert? Und er, bis er wieder in der Lage war zu sprechen, und dann sagt er, was mit mir los ist? Mein Sohn, der ist stumm geboren. Er hat noch nie ein Wort gesprochen. Ihr Lieben, Gott ist immer bereit, alles zu jeder Zeit zu tun. Und wenn es nötig ist, im Bus aufzustehen, Gott wird dir das Signal zeigen. Dann tu es. Denn Gott hat einen Plan. Das ist sicherlich nicht die beliebteste und vielleicht bekannteste oder erfolgreichste Missionsmethode, im Bus zu predigen. Aber wenn es so sein soll, dieser Junge hat es gespürt und es ließ ihn nicht los. Und es haben sich später Leute bekehrt. Denn dieser Mann war unterwegs mit seinem Sohn zum Arzt, zu einer Untersuchung. Die hatte sich dann erledigt. Ihr Lieben, können wir Gott vertrauen in so einer Zeit? Wenn nicht ihm, wem dann? Und ich möchte mit einer Geschichte abschließen. Eine Geschichte, die sich in Russland ereignet hat. Und alle, die im Kommunismus aufgewachsen sind, wissen, dass es schwierig war damals mit Bibeln. Es gab Zeiten, da waren sie ganz verpönt und verboten. Es gab Zeiten, aber sie waren immer, immer im Visier der Diktaturen. Religion war nie gut angesehen. Und eines Tages, in einem russischen Ort, nicht besonders groß, ich kann es euch nicht sagen, war es eine adventistische oder eine baptistische Gemeinschaft. Auf jeden Fall der Pastor, er war ein sehr gläubiger Mann. Und er lebte das Evangelium und er verkündigte das Evangelium durch Worte und durch Taten. Und das fand sehr großen Anklang dort. Und die Menschen bekehrten sich. Viele Menschen bekehrten sich. Und als dort immer mehr Leute, sagten die Leute, Pastor, wir brauchen eine Bibel. Aber woher? Ich kann keine Bibeln herzaubern. Wir haben keine. Wir müssen irgendwo Bibeln herbeschaffen. Und er betet und überlegt. Und dann fällt ihm ein, er kennt einen Bruder, der wohnt 2 Stunden Zugentfernung weg. Der hat Connections, der könnte vielleicht welche besorgen. Und der trifft sich mit ihm. Und sie machen alles fest. Und der Bruder sagt zu, ich besorge sie. Alles besprochen und der Plan war aufgestellt. Der Tag kommt, Tag X, an dem der Bruder dann mit dem Zug aus seinem Ort, mit einer Tasche voll Bibeln, zu seinem Ort fahren sollte, 2 Stunden Zugfahrt, und sie ihm dann zu bringen. Und er hatte die Bibeln schön eingepackt in einer Tasche, hatte aber alles gepolstert mit Klamotten drüber, dass, wenn man die aufmacht, natürlich nicht sieht. Und so setzt er sich in Zug mit großen Schweißperlen. Warum? Es war damals üblich in kommunistischen Ländern, ich weiß es noch in unserem Land, in Rumänien, dass da nicht nur Zugpersonal, also der Schaffner, durchgelaufen ist, da liefen auch Polizeiwachen durch. Und wenn einer mal sagt, was ist in der Tasche drin? Machen Sie mal auf, holen Sie mal alles raus. Und er hatte diese Angst war in ihm mit drin, aber das Vertrauen gleichzeitig da, dass Gott ihn führt, dass dieser Kampf in ihm, Schweißperlen auf der Stirn und der Zug fährt los. Und er denkt sich, zwei Stunden, Gott wird mich bewahren, 2 Stunden. Und er vertraut Gott. Nach einer Stunde bleibt der Zug stehen. Und er bekommt Herzrasen. Und es kommen Wachleute durch den Zug. Und dann kommt die Ansage, es tut uns leid, die Lokomotive hat einen Defekt. Wir müssen noch ein bisschen warten. Es werden Techniker kommen, die sie reparieren. Wir können aber im Moment noch nicht sagen, wie lange es dauern wird. Okay, erstmal Entspannung. Nichts Gravierendes passiert. Und er sitzt dort. Es vergeht 1 Stunde. Es vergehen 2 Stunden. Es vergehen 3 Stunden. Es vergehen 4 Stunden. Langsam wird er nervös, denn sie patrouillierten ja nach wie vor. Liefen die durch, die Wachen. Hätte ja jederzeit sein können. Was haben sie denn eigentlich in der Tasche drin? Ne? Und er spürt so ein bisschen eine Unruhe, aber er betet innerlich, was das Zeug hält. Und er vertraut Gott. Kennt ihr diesen Kampf, ihr Lieben? Diesen Kampf zwischen Gottvertrauen und der Herausforderung, die uns gerade begegnet oder die gerade bei uns im Leben stattfindet. Ja? Und er betet und vertraut Gott einfach von ganzem Herzen. 5 Stunden, 6 Stunden, 7 Stunden. Nach 11 Stunden läuft der Kontrolleur wieder durch oder die Polizei, ich weiß nicht wer das war, sagt, wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten,
jetzt, das hat länger gedauert, die Lok ist repariert, es wird weitergehen. Und sie fahren weiter. Eine Stunde später kommt er an am Zielbahnhof. Es ist Mitternacht. Vereinbart war eigentlich 12 Stunden davor, mittags an dem Tag. Er denkt sich, ich kann jetzt nicht zu dem hinlaufen. Ich wecke das ganze Haus, die schlafen alle und der wird eh denken, ich habe es vergessen oder wird halt denken, es hat irgendwie nicht geklappt. Und Telefon, kannst du vergessen, gab es im Kommunismus nicht, dass man sich verständigt und so. Und er denkt sich, boah, jetzt muss ich mir irgendwie etwas überlegen, wo schlafe ich, wo warte ich so lange, ich kann jetzt, wenn ich da reingehe, die Hunde bellen, die Nachbarn wachen auf und dann ich laufe mit einer Tasche, mit heißer Ware, geht nicht. Und er macht sich so viele Gedanken, dann geht er so die Straßen und als er die letzte Straße einbiegt zum Haus des Pastors, sieht er, es brennt lichterloh, alle Lichter im Hof, alles, der Pastor steht draußen und denkt, oh, okay, 10 Steine fallen ihm vom Herzen und er geht. Und er geht zum Pastor und das Erste, was er zum Pastor sagt, Pastor, entschuldige. Er wollte sich gleich entschuldigen und rechtfertigen für die Geschichte. Und der Pastor sagt, alles gut, bleib ruhig. Und der Pastor stellt ihm eine Frage, nachdem er ihm erzählt hat, was alles war, stellt der Pastor ihm eine Frage. Vertraust du Gott? Ja, Pastor, es blieb mir nichts übrig in diesem Zug heute. Ich musste Gott vertrauen. Dann sagt er, dann war das hoffentlich die Lektion des Lebens für dich. Wir brauchen alle diese Lektion. Und soll ich dir sagen, warum du jetzt um 12 Uhr Mitternacht kommst? Weil heute Vormittag um 11 Uhr klopft es an der Tür. Und es kam eine Reihe von Geheimdiensten, von Sicherheitsleuten, von der Staatspolizei. Die kamen rein und sagten, wir wissen, dass heute Bibeln herkommen. Wir werden hier bleiben, bis der kommt am Nachmittag. Und dann lassen wir euch alle hochgehen. Das könnt ihr aber sicher wissen. Und sie sitzen und sitzen und sitzen und sitzen und sitzen und sitzen. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nach 10, 11 Stunden kaputt. Und gehen wütend. Wütend, weil es ein verplemperter Tag war für nichts. Wütend nach Hause, schlagen die Tür hinter sich zu und drohen ihnen. Irgendwann mal werden wir euch erwischen. Und eine halbe Stunde später kommt er ums Eck mit dem Bibel. Ihr Lieben, macht Gott Fehler oder macht Gott keine Fehler? Und wir können diesem Gott in dieser Zeit erst recht vertrauen. Und wenn du mit deinem Latein am Ende bist, weil du nicht mehr weißt, weil du die Welt nicht mehr verstehst, glaub mir, dieser Bruder verstand die Welt nicht mehr, als er 11 Stunden im Zug saß. Er verstand die Welt nicht mehr. Warum Gott? Mit so einer heißen Ware. Die können jederzeit kommen und dann ist es vorbei. Er hat gerungen. Er hatte vielleicht sogar einen Glaubenskampf oder eine Glaubenskrise. Ich weiß es nicht. Ich muss den Weg Gottes nicht verstehen. Ich muss Gott vertrauen. Das ist alles. Dann wird Gott mich hindurchführen durch die finstere Nacht der Trübsal. Und wenn ich weiß, ich habe ihn an meiner Hand, dann kann der Wald noch so finster sein und der Weg noch so lang. An der Hand Gottes. Und wenn er zu mir sagt, fürchte dich nicht, ich nehme dich bei deiner rechten Hand und ich führe dich hindurch. Du brauchst keine Angst haben, ich bringe dich nach Hause. Das, ihr Lieben, muss jetzt sitzen wie eine Bombe in uns. Wenn das nicht passiert, es wird schnell gehen und sie werden sich wieder auftürmen. Die Eliten und Autoritäten dieser Welt. Ich mache keine Prognosen oder Prophezeiungen, was jetzt genau kommt. Es steht genug im Internet, manches stimmt, manches nicht, aber eins stimmt sicher, es kommt. Und es wird kein lustiger Spaziergang. Wenn wir jetzt Christus nicht fest in unserem Herzen haben, wann dann? Der Herr helfe uns. Amen. Wir erheben uns noch zum Abschlussgebet. Himmlischer Vater, was für einen kostbaren Schatz wir haben. Vergib uns, wo wir dieses Vorrecht zu wenig geschätzt haben oder zu wenig in Anspruch genommen haben. Vergib uns, Herr, wo wir als Laodicea noch lauwarm sind, wo wir auf beiden Seiten hinken, wo wir gedacht haben, wir können Sicherheit auch woanders, außerhalb von dir finden, aber wir merken immer mehr, Sicherheit ist nur noch bei dir zu finden, Herr. Wir sehen in dieser Welt, die vor unseren Augen zu Bruch geht. mit einer Geschwindigkeit, die unglaublich ist. Wir sehen, was in den letzten Jahren passiert ist. Wir sehen, wie Satan diese Welt demoralisiert hat und wie er sich immer mehr demaskiert. Und das Traurige und das Schreckliche ist, dass Menschen das zum Teil noch gut finden, wie er sich demaskiert und seine Machenschaften die Leute überhaupt nicht stören. Herr, wir sind sprachlos manchmal, aber wir brauchen das nicht. Wir haben jemanden, der hinter uns steht. Und wenn 100 Goliaths vor uns stehen, wissen wir doch, Herr, für dich ist das nichts. Deine Sorge ist, dass wir Sorge haben in dieser Welt vor dem, was kommen wird. Hilf uns, Herr, dass wir unsere Sorgen, so wie du gesagt hast, auch durch den Petrus, dass wir sie alle auf dich werfen und entspannt sein können, was das anbetrifft. Unsere Sorge sollte viel mehr sein, ob wir fest bei dir sind, nichts anderes. Wir danken dir, Herr, für diese wunderbare Verheißung. Wir danken dir für das, was unsere Augen noch sehen werden. Wir danken dir für den lauten Ruf, der bevorsteht, für den Spätregen, für dein Volk. Wir danken dir für all diese Dinge und wir können es kaum erwarten. Bereite uns vor, Herr Jesus, und hilf, dass wir das wichtigste Ereignis auf diesem Planeten nicht verpassen. Wir danken dir dafür in deinem Namen, Herr Jesus. Amen.